Viele essen zu viel. Man sagt, also ein Drittel des Magens sollte frei bleiben, weil nur dann der Magen sozusagen die Chance hat, das Essen auch zu mischen, richtig zu verdauen. Mhm. Wenn ich über Mengen rede, geht es aber auch darum, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Proteine, wie viel Fette grob isst man. Viel zu viele Menschen essen ja zu viel, sage ich jetzt mal, Weißmehl. Mhm. Ein gutes oder ein klassisches Beispiel ist immer die Pasta am Abend. Spricht überhaupt nichts dagegen. Aber wenn ich jetzt Pasta esse und mir zum Beispiel nur ein bisschen Tomatensauce darüber gebe, dann habe ich in der Regel eigentlich nur Kohlenhydrate da drinnen. Das heißt, da fehlt mir das Protein, da fehlt mir das Gemüse. Da wäre sozusagen die einfache Regel, schau, ist die Pasta, 2/3 davon muss Gemüse sein und nicht ein bisschen Tomatensauce, sondern wirklich Gemüse, und 1/3 kann dann eben auch die Teigware sein.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des RefLab. Mein Name ist Jana Horstmann, ich bin Theologin und Pfarrerin und ich interessiere mich für alles, wofür Menschen sich interessieren. Und weil das so ist, rede ich in meinem Podcast mit Menschen, die sich auskennen über große Themen und große Gefühle. Für ein bisschen mehr Verständnis für uns selbst und füreinander. Weil das Leben schon kompliziert genug ist.
I Feel You. Ein Psychologie-Podcast des RefLab. Das Leben ist kompliziert genug. RefLab.
In meiner aktuellen Staffel von I Feel You geht es um das Thema Ernährung. In meinem vierten Gespräch zu dem Thema rede ich mit Alexandra Krahl. Alexandra ist studierte Juristin und hat lange Zeit im HR-Bereich gearbeitet. Das aber nur, bevor sie sich dann dem Ayurveda zugewandt hat und nun als Komplementärtherapeutin im Bereich Ayurveda tätig ist. Sie berät nicht nur, aber auch im Bereich ayurvedische Ernährung und Lebensführung und begleitet ihre Klientinnen häufig langfristig, wenn es um ayurvedische Lebensumstellung geht. Alexandra und ich sprechen über warmes Zitronenwasser und Palatschinken / Pfannkuchen / Omeletten. Und sie erzählt mir, warum viele Menschen sich intuitiv zwar richtig ernähren, aber meistens einfach zu viel essen. Und wir klären, welche Regeln Menschen bei ihrer Ernährung berücksichtigen sollten, zumindest laut Ayurveda. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Hören. Lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Gespräch denkt. Habt ihr schon mal ayurvedisch gekocht oder euch sonst mit dieser Lebenslehre beschäftigt? Ich habe auf jeden Fall ganz viel dazu gelernt. Ich hoffe, dass ihr genauso viel lernt und mitnimmt aus diesem Gespräch, wie ich es in dem Gespräch getan habe. Abonniert gerne meinen Podcast und hört euch die anderen Folgen zum Thema Ernährung an. Und ganz viel Freude jetzt beim Zuhören zum Thema ayurvedische Ernährung mit Alexandra Krahl. Ganz viel Freude beim Zuhören. Beginnen wir. Hallo, liebe Alexandra. Wie schön, dass du da bist.
Ich freue mich. Herzlichen Dank.
Ich starte meinen Podcast immer mit der Frage, derselben Frage an alle meine Gäste, und zwar, wie es ihnen geht. Wie geht's dir heute Morgen?
Ich habe sehr gut geschlafen und deshalb geht es mir auch gut heute.
Das ist immer, finde ich, so ein super Start, wenn man schläft und aufwacht und denkt so, ja, das war gut. Ich habe warmes Zitronenwasser getrunken, genau. Und ich habe auch ein bisschen Yoga gemacht schon heute Morgen. Von daher ist es schon besser als nach dem Aufwachen.
Sehr gut. Das heißt, du hast den ayurvedischen Tagesroutinen schon mal entsprochen.
Wie gut, dass du das schon jetzt so sagst. Ich weiß nicht, ob sie das sind, aber ich doch ein bisschen. Aber Zitronenwasser tut tatsächlich meinem Magen einfach gut. Ich bin so ein magensensibler Mensch. Und Zitronenwasser am Morgen ist beruhigt das gefühlt zumindest. Ich weiß nicht, ob es was bringt oder nicht, aber Du hast es schon gesagt, wir reden heute über Ayurveda, aber bevor wir da direkt thematisch einsteigen in Ayurveda und Ernährung und Ayurveda, habe ich noch drei Fragen mitgebracht, die ich allen meinen Ernährungsgästen stelle. Und wir starten gleich mal mit der ersten. Was ist dein Leibgericht oder auch deine Leibspeise?
Also das hängt ein bisschen davon ab, wie man Lieblingsgericht definiert, würde ich sagen. Aber wenn wir sagen, was kannst du jeden Tag essen, würde ich definitiv sagen Reis. Okay. Also ich kann Reis in allen Variationen essen und auch in allen Reisarten. Wenn die Frage ein bisschen mehr darauf abzielt, was ist so emotional?
Ja, mach doch mal.
Dann sind es in der Regel die Essen, die Mütter und Großmütter gekocht haben, würde ich sagen. Und das hängt aus ayurvedischer Sicht dann damit zusammen, dass es wichtig ist, wer das Essen mit welcher Intention zubereitet. Da kann ich vielleicht später ein bisschen was dazu sagen. Aber da sind es natürlich die Essen von meiner Mutter, die sie früher gekocht hat, die ich heute nicht mehr so oft esse, weil sie nicht sozusagen meiner Dosha und meiner Konstitution so entsprechen. Aber das waren dann zum Beispiel Palatschinken, ja, mit Zucker. Also ich esse auch alles gerne, was man mit den Händen essen kann.
Schön. Was Dosha und Konstitution und Ähnliches bedeutet, dazu kommen wir dann vielleicht nachher auf jeden Fall noch, wenn du ein bisschen mehr dazu erzählst. Aber Palatschinken, da kann ich auf jeden Fall relaten, da bin ich auch großer Fan von. Du hast gerade schon gesagt, du isst super gerne mit den Händen und das schließt eigentlich gut an die zweite Frage an, die ich habe. Wie isst du am liebsten?
Also ich esse am liebsten wenige Sachen. Also ich mag das gar nicht so gerne, wenn 10 verschiedene Sachen in einem Essen kombiniert sind. Mhm. Also ich bin ganz happy eben mit Reis und Linsen und noch ein Gemüse dazu. Das finde ich eigentlich für mich am besten und verträglichsten. Und ansonsten, wie gesagt, esse ich wirklich gerne mit den Händen. Das ist eine langsamere Art zu essen. Das ist auch eine bewusstere Art zu essen. Weil ich die Tendenz habe, zu schnell zu essen, das weiß ich auch. Und wenn ich das mit den Händen machen kann, reguliere ich mich selber auch schon ein bisschen dadurch.
Machst du das auch bei dir zu Hause, wenn du so alleine isst oder dir irgendwas zu essen machst? Isst du dann auch für dich mit den Händen?
Nicht immer. Nicht immer, aber manchmal ja, tatsächlich. Mhm. Und es kommt natürlich auch auf das Essen drauf an. Eine Suppe muss man mit dem Löffel essen, das hilft nicht.
Gut, man kann sie auch aus der Schüssel trinken quasi.
Das stimmt, ja, das mache ich dann tatsächlich auch. Ja.
Ja, schön. Und die dritte Frage, die ich mitgebracht habe, wie schmeckt für dich ein gutes Leben?
Ein gutes Leben, das hat mit Happiness zu tun, mit Glücklichsein, ja. Das sind alle Geschmacksrichtungen, süß, sauer, scharf, bitter, herb, salzig. Wenn das alles zusammenkommt, dann ist das für mich ein gutes Leben.
Schön. Es klang schon ein bisschen an, wir reden heute über Ayurveda. Und ich bin da drauf gekommen, weil ich ein grundsätzlich neugieriger Mensch bin und mich dann so ein bisschen, ich habe mir mal ein Ayurveda-Buch gekauft, ein Buch dazu und dann irgendwie so festgestellt, das hat ja auch wirklich einiges mit Ernährung zu tun und habe dann mal so ein bisschen, ja so einen kleinen, wie man das dann manchmal so hat, dann taucht man so ein bisschen in eine Thematik ein und dann habe ich es aber auch irgendwie wieder beiseite gepackt und habe gedacht, okay, gut, ich werde jetzt nicht mein Leben komplett umstellen. Und habe dann aber im Zuge meiner Recherche für diese Staffel zum Thema Ernährung das so ein bisschen wieder ausgepackt. Und habe dann so gedacht, so ja, ich glaube, Ernährung ist schon auch ein größerer Teil im Ayurveda oder dafür sehr wichtig. Und habe deswegen eben mal geschaut, ob ich jemanden finde, der mit mir darüber reden kann. Und habe dich gefunden und bin sehr, sehr dankbar dafür. Freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, und vielleicht können wir zum Anfang nach diesen 3 Einstiegsfragen einfach erstmal klären, was bedeutet eigentlich Ayurveda? Du hast eben schon von Doshas gesprochen und von Konstitutionen. Aber für alle die, die vielleicht noch nie was davon gehört haben oder den Begriff zwar mal gehört haben, aber so gar keine Ahnung haben, was das eigentlich ist oder was das bedeutet oder worum es da geht, glaube ich, wäre es total cool, wenn du einmal ein bisschen was erzählen könntest. Was ist eigentlich Ayurveda? Was hat es mit Ayurveda auf sich? Vielleicht auch, wie du Ayurveda kennengelernt hast, wenn du erzählen magst. Genau.
Gut, dann fange ich vielleicht erstmal an, Ayurveda ein bisschen zu erklären.
Super.
Übersetzt ist es Sanskrit, Ayus und Veda und bedeutet Wissenschaft vom Leben. Und der Ayurveda hat im Prinzip eine Zielrichtung, ein gesundes, glückliches und langes Leben zu unterstützen. Ist ursprünglich in dem geografischen Raum entstanden, der heute in Indien, Sri Lanka und auch Tibet ist. Dort gibt es noch traditionelle Ayurveda-Fachrichtungen. Und im Prinzip haben wir drei Aufgabenbereiche. Ich habe gesagt, die drei Zielrichtungen, aber die drei Aufgaben sind einmal Lebensführung. Da kommt dann eben zum Beispiel warmes Wasser in der Früh trinken. Und warum machen wir das? Dann präventiv, es ist ein sehr stark präventiv ausgerichtetes System. Das heißt, wir versuchen so früh wie möglich aktiv zu werden. Wir versuchen so viel wie möglich auch zu machen. Und dann haben wir natürlich auch noch den medizinischen Bereich. Das heißt, wenn dann schon Krankheiten entstanden sind, dass man dann versucht, die Menschen zu unterstützen und idealerweise wieder in den Gesundheitszustand zu bringen. Aber wenn das nicht möglich ist, dann das Leben eben so gut wie möglich zu gestalten. Das ist jetzt so ganz schnell der Ayurveda erklärt. Und wir nutzen verschiedene Tools, um das zu ermöglichen. Und Ernährung ist eben ein Tool davon.
Was gibt es noch für Tools?
Also es gibt die Atmung, es gibt den Yoga, also es wird Ayurveda und Yoga sind zwei getrennte Wissenschaften, aber im Ayurveda nutzen wir den Yoga oder Teile davon. Dann gibt es aber auch die Körpertherapien, das kennen vielleicht viele, das können Güsse sein, das können Abreibungen sein, das können Einölungen sein, das kann Marmatherapie sein. Marmapunkte sind die Akupunkturpunkte aus der chinesischen Medizin, die fast zu 99%, würde ich sagen, übereinstimmen, mit dem Unterschied, dass wir sie nicht nadeln, sondern mit den Daumen in der Regel aktivieren. Das können spirituelle Therapien sein. Also da kann man in Richtung Mantras denken, da kann man in Richtung Aromatherapie denken, da kann man mit Steinen arbeiten, da kann man mit Astrologie arbeiten. Dann gibt es die Pflanzenheilkunde, das im Wesentlichen natürlich die Ärzte einsetzen. Und dann gibt es aber auch die Architektur. Also ich habe ja am Anfang gesagt, es ist die Wissenschaft vom Leben. Mhm. Also es ist so ähnlich wie die Migros in der Schweiz. Man kann sein ganzes Leben mit Ayurveda gestalten.
Okay.
Und deshalb gibt es auch nicht eine Person, die sozusagen alles abdecken kann. Das ist unmöglich. Und dann muss man eben schauen, ja, was interessiert einen vielleicht, was braucht man und sich dann die entsprechende Person suchen.
Mhm.
Und ich selber, und das komme ich vielleicht zu dem, was auch die zweite Frage war, wie bin ich zu dem Ayurveda gekommen? Ich selber beschäftige mich mit Ernährung, mit manuellen Therapien, ich setze Atem ein, ich setze eben keine Medikamente ein, weil ich kein Arzt bin. Also offiziell bin ich Komplementärtherapeutin Ayurveda. Diesen Beruf gibt es auch nur in der Schweiz. Das ist auch kein ayurvedischer Beruf, sondern das ist tatsächlich ein Schweizer Beruf. Und ich bin durch Zufall zum Ayurveda gekommen, weil ich einmal im Jahr versuche, etwas zu machen, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Also wirklich bewusst mal seine Grenzen ein bisschen überschreiten und Sachen ausprobieren. Und da habe ich mich vor vielen Jahren in Zürich zu einem Wochenendseminar angemeldet. Es hieß Ayurveda Fußmassage. Damals hatte ich null Ahnung von Ayurveda Und ich war auch überhaupt nicht massageaffin. Also ich bin selber überhaupt nicht zu Massagen gegangen. Bin dann dorthin gegangen und habe dann da festgestellt, ui, da steht ein ganzes medizinisches System dahinter. Ja. Das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht klar. Und habe mich dann aber immer, wenn ich Zeit, Geld und Lust hatte, habe ich mich mit einem bestimmten Thema beschäftigt. Also ich bin dann als erstes mal in die Ayurveda-Psychologie gegangen und habe da mal 5 Tage mir was dazu angehört. Dann habe ich mich mal mit Kochen beschäftigt, dann mit Ernährung. Dann bin ich irgendwann mal in die Ayurveda Basics gegangen und habe mir gedacht, ah, das wäre jetzt noch sinnvoll gewesen, das ganz am Anfang zu machen. Hätte ein paar Fragen vielleicht gleich gelöst. Und so habe ich über Jahre hinweg, weil es mich einfach interessiert hat, immer Wissen angesammelt. Aber am Anfang noch überhaupt nicht mit der Intention, das beruflich einzusetzen oder weiterzugeben. Ich bin ursprünglich Juristin, habe also auch ganz klassisch ich habe in der Personalabteilung gearbeitet, auch bei einem großen amerikanischen Pharmaunternehmen. Und bin dann aber irgendwann mal an einem Punkt gewesen, wo ich dachte, jetzt habe ich so viel gelernt, es wäre doch eigentlich schön, Sachen weiterzugeben. Mhm. War dort aber immer noch auf dem Stand, ich möchte nicht mit Krankheiten arbeiten, also ich möchte eher in dem präventiven Lebensstilbereich arbeiten. Und habe so angefangen, ein paar Kochkurse zu geben und über Ernährung zu sprechen. Und bin dann irgendwann mal gefragt worden, warum ich mich nicht mit der Körpertherapie beschäftige. Also dieser eine Kurs, den ich ganz am Anfang gemacht hatte, da war ich ganz fasziniert von Ayurveda als Thema, aber hatte für mich entschieden, also Massagen sind es nicht. Und habe dann gesagt, ja, das war ein Freund, oder den ich gerade kennengelernt habe, also ein Ayurveda-Mediziner, der hier auch in der Schweiz praktiziert, warum ich mich nicht mit der Therapie auseinandersetze. Er hatte mich übrigens auch gefragt, ob ich bei ihm an der Schule die Ernährungsberaterausbildung leiten möchte und dachte zu dem Zeitpunkt noch, oh Gott, ja, das schaffe ich nie. Aber da habe ich mich dann eingearbeitet und sagte dann, Umesh, also ich glaube, das ist nichts für mich, ja. Ich muss nicht jeden anfassen. Und dann sagt er so, ja, das ist schon richtig. Du musst ja auch gar nicht damit arbeiten. Aber es wäre sinnvoll zu wissen, was kann ich mit Ernährung erreichen? Was kann ich mit Körpertherapie? Und wie kann ich es kombinieren? Und wenn jemand kommt, wie machst du die Zuweisungen? Und da hatte er mich so intellektuell abgeholt. Und er hatte mir netterweise angeboten, dass er mich ausbildet unter der Bedingung, dass ich dann bei ihm arbeiten muss als Körpertherapeutin. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn mir das jemand so anbietet, dann wäre ich ja wirklich dumm, das nicht zu machen. Und habe dann bei ihm gelernt und habe dann auch gearbeitet und habe dann festgestellt, dass mir das Freude bereitet, ja, dass das auch gar kein Problem ist, Menschen zu berühren und so sehr, sehr spannend sein kann, ja, weil man über Berührung noch ganz andere Sachen merkt, als wie wenn man sich nur mit Leuten unterhält. Menschen erzählen einem nicht immer gleich alles, aber am Körper merkst du ziemlich schnell, wo Probleme liegen könnten. Und habe dann tatsächlich ganz offiziell eben den Komplementärtherapeuten auch abgeschlossen. Und seit 4 Jahren ungefähr bin ich jetzt zugelassen und arbeite 2 Tage die Woche als Komplementärtherapeutin und berate dort im Bereich der Ernährung, der Lebensführung und mache die Anwendungen, also die Körpertherapien.
Spannender Lebensweg von der Juristin zur ayurvedischen Komplementärtherapeutin.
Ja, und wenn mir das damals jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, ich hätte den Vogel gezeigt.
Ja.
Also für mich hat die Pharma, sozusagen die Umgebung Pharma und Ayurveda hat immer gut zusammengepasst.
Ja.
Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, selber in dem Bereich aktiv zu arbeiten, so wie ich das heute mache, oder auszubilden. Das hat sich wirklich über die Jahre so entwickelt und da bin ich ganz glücklich damit.
Schön.
Und jetzt habe ich mich sogar entschieden, im August mit der Heilpraktika-Ausbildung anzufangen.
Sehr cool.
Genau.
Also immer, schon gespannt. Immer weiter dazulernen.
Ja, ich bin wissbegierig, ja. Und das macht mir Spaß. Also lernen macht mir Spaß. Ja.
Schön. Und jetzt darf ich heute ein bisschen was von dir lernen über das Ayurveda und über Ernährung im Ayurveda.
Genau, wir sind ja hier, um über Ernährung zu sprechen.
Genau.
Du Vielleicht hast, ja. sage ich einfach mal, warum Ernährung so wichtig ist
ja, im Ayurveda. Ja, bitte gerne, auf jeden Fall.
Also wenn man sich mal überlegt, was brauchen wir zum Leben? Wir brauchen die Atmung. Also wir starten das Leben sozusagen mit dem ersten Atemzug und beenden unser Leben mit dem letzten Atemzug. Aber wenn wir nicht essen, dann können wir zwar eine Zeit lang überleben, aber dann endet das Leben auch. Also ja. dafür ist Ernährung wichtig.
Ja.
Und dann kommt noch das Licht dazu. Also das heißt, wir haben so drei Sachen, die wirklich lebensnotwendig sind. Und da ist Ernährung schon mal mit dabei.
Schlaf auch, oder?
Das kommt dann, wenn es darum geht, ein gesundes Leben zu führen.
Ah, okay. Ja. Ja gut, aber man kann ja auch jetzt nicht immer ohne Schlaf auskommen.
Das ist richtig.
Ja, aber
dann sagen wir, also wir brauchen zum Beispiel für ein gesundes Leben brauchen wir einen guten Schlaf. Das ist dann die Frage, wie definiere ich guten Schlaf?
Ja.
Aber wir brauchen Schlaf, wir brauchen auch die Ernährung wieder und wir brauchen dann das Verhalten.
Okay.
Also da kommt dann das Verhalten dazu und da kommt über das Verhalten auch das Glücklichsein so ein bisschen mit, spielt damit dazu rein.
Okay, wir waren aber jetzt bei den lebensnotwendigen Dingen und das ist die Atmung, das Licht und die Ernährung.
Genau. Mhm. Und um, wie gesagt, ein gesundes Leben zu führen, ist da die Ernährung auch wieder mit dabei. Mhm. Weil, und jetzt wird es sehr ayurvedisch, wir davon ausgehen, dass alles, jede Substanz, sei sie belebt oder unbelebt, eine Kombination von fünf Elementen ist. Mhm. Ähnlich wie auch in der chinesischen Medizin. Und
wenn du wir sagst, meinst du quasi die Menschen, die sozusagen in diesem Stil ihr Leben führen?
Nein, jeder, also auch du hast, ich nenne sie jetzt einfach mal, den Raum, den Wind, das Feuer, das Wasser und die Erde. Und du kommst mit einer ganz individuellen Kombination dieser Elemente auf die Welt.
Mhm.
Das heißt, ich habe die auch, aber ich habe sie vielleicht in einer bisschen anderen Kombination.
Ja.
Wir sitzen hier in einem Studio, das heißt, wir sehen hier Holz. Holz hat diese fünf Elemente. Wir haben Beton. Beton hat, also alles, was uns umgibt, hat diese fünf Elemente.
Ja.
Und deshalb auch Pflanzen.
Ja.
Also das, und da komme ich jetzt zur Nahrung.
Okay.
Ja, das heißt, ich kann meine Kombination, mit der ich auf die Welt komme und die sich oft durch unseren Lebensstil oder die Umstände, in denen wir uns befinden, aber vielleicht auch durch geografische Besonderheiten, ich befinde mich in den Bergen oder am Meer, fangen an, diese Elemente sich zu erhöhen, sage ich jetzt mal, oder weniger zu werden. Und dann kann ich über Nahrung das ausgleichen.
Mhm.
Das heißt, wenn ich viel Wasser und Erde habe, wenn du dir das vorstellst, die Kombination aus Wasser und Erde nennen wir Kapha, das ist Matsch. Ja? Und Matsch ist feucht.
Ja.
Ist eher kühl, ist ein bisschen beweglich, ist schleimig.
Ja.
Ja? Das heißt, wenn ich Schleimproblematiken habe, ich versuche es jetzt ganz pauschal zu erklären, dann kann ich über Ernährung sozusagen steuern. Wenn ich jetzt Milch trinke oder Milchprodukte, dann erhöhe ich sozusagen mein Kapha. Ja, weil Milch, weiß ich, wenn ich Milch, wenn du dir das vorstellst, du trinkst Milch, entsteht so gleich so eine Schleimigkeit im Mund.
Ja.
Genau. Das heißt, Milch würde den Zustand verstärken.
Okay.
Das heißt, da müsste man allen Eltern, die Kinder zu Hause haben, die im Kindergarten ständig Husten, Schnupfen, Heiserkeit mitbringen, raten, vielleicht den Milchanteil für diese Zeit etwas zu reduzieren. Das heißt nicht, dass sie überhaupt keine Milch mehr trinken sollen oder keine Milchprodukte. Aber wenn ich merke, ich habe da Schleimproblematiken, dann würden wir sozusagen sagen, ja, versuch das mal für eine Zeit zu reduzieren.
Das heißt, wenn jetzt jemand zu dir kommt und quasi vielleicht erstmal in die Ernährungsberatung kommt oder sowas, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und mit dir eine Ernährungsberatung machen würde, würdest du quasi erstmal herausfinden, wie so meine Elementkonstitution ist?
Ja, wobei im ersten Schritt würde ich erst versuchen herauszufinden, wo sind die Ungleichheiten.
Okay.
Das ist eigentlich für mich im ersten Schritt wichtiger, weil ich möchte ja das mit dir zusammen bearbeiten, was im Ungleichgewicht ist. Ja. Im zweiten Schritt ist es dann auch interessant, rauszufinden, welche Grundkonstitution du hast. Mhm. Das kann aber relativ lange dauern. Das findet man gar nicht so leicht heraus.
Okay.
Das muss man über viel fragen, über viel beobachten. Also auch mein Ayurveda-Arzt hat sich erst nach Jahren committed und hat gesagt, okay, Alexandra, ich gehe davon aus, dass du ein Kapha-Vata bist.
Mhm.
Weil man das eben gar nicht so einfach erkennen kann. Ne?
Und du hast jetzt aber schon gesagt, dass man teilweise dann sozusagen mit der Ernährung so ein bisschen ausgleichen kann. Das heißt, man muss ja schon irgendwie so ein bisschen so eine Ahnung davon entwickeln, um dann auch was Ausgleichendes sozusagen.
Ja, das ist richtig, wobei viele intuitiv richtig sich ernähren.
Okay.
Also der Körper ist schon so schlau, die Sachen oft zu essen oder wegzulassen, weil man merkt, ah, da bekomme ich Blähungen da drauf.
Ja.
Also der Körper reagiert ja.
Ja.
Und wenn ich sozusagen lerne, aufmerksam auf die Signale zu achten, die mein Körper mir sendet, dann mache ich oft intuitiv schon das Richtige.
Okay.
Also es ist ganz oft in der Ernährung, dass mir dann Leute sagen, ah, das esse ich nicht so gerne.
Ja.
Oder ah, das esse ich wirklich gerne.
Ja. Ja.
Und nur wenn sozusagen der Geist uns da einen Strich spielt, dann oder einen Streich spielt, dann sind wir nicht mehr in der Lage, sozusagen das intuitive, richtige Essen zu machen. Ja.
Okay. Wir sind ein bisschen abgedriftet. Wir waren gleich, glaube ich, eigentlich bei den, du hattest erzählt von den verschiedenen Elementen und warst bei dem Beispiel mit der Milch und den Kindern, wo man sagen könnte, die haben vielleicht viel Schleim und dann sagt man vielleicht für eine Zeit lang vielleicht ein bisschen weniger Milch oder Schleimprodukte sozusagen.
Und wenn ich da vielleicht noch ergänzen kann, es ist nicht nur so, dass wir mit dieser Grundkonstitution auf die Welt kommen, sondern auch unser Lebensalter bestimmt ein bisschen die Doshas.
Also welche Doshas gibt es? Magst du die einmal?
Ja, genau.
So.
Danke für die Frage. Es gibt drei und die gruppieren sozusagen die Elemente. Es gibt Vata, das ist die Kombination von Raum und Wind.
Mhm.
Dann gibt es Pitta, das ist die Kombination von Feuer und Wasser und Kapha, Erde und Wasser. Und wenn wir uns Kinder anschauen, die wachsen ja. Das hat mit Stabilität zu tun. Das ist eine Kapha-Phase.
Okay.
Das heißt, wenn ich ein Kapha-Kind zu Hause habe, von der Grundkonstitution, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass dieses Kind Kapha-Problematiken in seiner Kindheit hat, weil einfach schon mehr davon da ist.
Mhm.
Also wenn ich sozusagen ein Kapha-Kind habe, hat es die größere Wahrscheinlichkeit, eben Bronchialgeschichten zu bekommen. Wenn ich ein Vata-Kind habe, da ist viel Trockenheit dabei, dann gibt es eben andere Anfälligkeiten, sage ich jetzt mal. Dann werden wir erwachsen, das ist die Pitta-Phase. Und dann werden wir älter und dann kommt die Vata-Phase. Vata hat viel mit Trockenheit zu tun. Das heißt, wenn du dir einen älteren Menschen vorstellst, man sieht ja schon, wie der Körper vertrocknet.
Ja.
Das heißt, wenn ich viel Vata in meiner Konstitution habe, werde ich im Alter das noch stärker spüren.
Okay.
Oder Frauen in der Menopause.
Mhm.
Ganz interessant, da sieht man nämlich, habe ich eine Pitta-Frau vor mir, die viel Feuer hat. Feuer hat immer mit Hitze zu tun. Die werden stärker schwitzen als jetzt andere Frauen im Regelfall.
Okay.
Und da merkt man dann diese Grundkonstitution eben schon, die dann durchkommt. Oder wir haben zu viel Pitta. Durch unsere Lebensführung hat sich der Pitta-Anteil erhöht. dann kann es auch dazu kommen, dass ich eben zum Beispiel in der Menopause, also in der Menopause verstärkt schwitze.
Mhm. Okay.
Also es ist ein sehr komplexes System,
ich merk das
wenn man da in die Tiefe reingeht.
Wenn man da in die Tiefe reingehen möchte.
Aber für sozusagen den Laien haben wir jetzt, was die Ernährung anbelangt, einfach grob 10 Regeln.
Okay.
Die kann man auch gut erklären. Da geht es gar nicht so um Vata, Pitta, Kapha, sondern da geht es um ganz praktische Sachen. Da geht es darum, welche Mengen soll ich essen? Wie frisch soll das Essen sein?
Dann starte doch mal. Erzähl doch mal, was ich jetzt verstanden habe, ist, dass so in längerer Begleitung eines Menschen man über Jahre hinweg teilweise schaut, was ist die Grundkonstitution des Menschen, was zeigt sich da, aber auch schon von Anfang an schaut, wo sind die Problematiken, wo sind vielleicht die Schwierigkeiten und schaut, wie ist jetzt in Bezug auf Ernährung zum Beispiel auch, wie ist das Essverhalten dieser Person, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Und wie kann man es schaffen, das ausgleichend über die Ernährung zu behandeln, sage ich jetzt mal so behandeln. Ich mache hier so Gänsefüßchen, beziehungsweise das eben auszugleichen über teilweise Ernährung, aber vielleicht dann eben auch ergänzend manuelle Therapie oder manuelle Anwendung oder Ähnliches. Und das hängt mit der Grundkonstitution zusammen, aber auch mit der Lebensphase, in der ich bin oder der Entwicklung oder auch dem, wie ich mich vielleicht auch jahrelang ernährt habe oder so.
Genau, es hängt auch mit deiner Lebensführung zusammen, ja. Aber gut zusammengefasst.
Danke. Okay, aber unabhängig oder nicht ganz unabhängig, aber so, ja, vielleicht doch unabhängig davon, gibt es eben gewisse Regeln in der Ernährung in Bezug auf Ayurveda.
Genau. Also ich würde sagen, es sind Empfehlungen.
Empfehlungen, ja. Regeln, Empfehlungen zur Ernährung im Ayurveda, cool. Was ist das?
Also wir fangen an, zum Beispiel sagen, möglichst frisch. Ja? Mhm. Das heißt, was bedeutet frische Nahrung? Also wenig, so wenig wie möglich Essen aus der Tiefkühltruhe, aus Konserven, alles, was man so schnell im Supermarkt bekommt, idealerweise eben so frisch wie möglich. Ist natürlich nicht immer mit dem Lebensstil vereinbar. Ja, wir arbeiten alle, es kann nicht jeder immer frisch kochen, aber soweit es eben geht, so frisch wie möglich. Wobei man auch sagt, im Normalfall kann ein Essen auch mal aufgewärmt werden, also 24 Stunden, so grob die Regel. Ja. Danach ist es ja nicht ungesund in dem Sinn, aber es gibt mir nicht mehr die Energie, die mir frisches Essen gibt. Dann regional. Also wir empfehlen wirklich regional zu essen, weil man in der Regel Essen, das hier wächst, besser verdauen kann. Das hängt damit zusammen, dass sozusagen unsere Vorfahren, wenn die schon den Emmer gegessen haben, dann kann ich den Emmer auch in der Regel gut verdauen. Wenn aber ich aus einer Region komme, also man sagt zum Beispiel, Asiaten können Milchprodukte schlechter verdauen als jetzt wir oder speziell die Schweizer, die essen ja seit Generationen Fondue. Das heißt, mein Organismus ist in der Regel damit vertraut und kann die Produkte besser verdauen.
Jeden Tag Käsefondue.
Genau.
Ich würde sterben.
Ja. Also wir haben das Regionale, wir haben das Frische. Dann schaut man sich die Mengen an. Viele essen zu viel. Man sagt, also ein Drittel des Magens sollte frei bleiben, weil nur dann der Magen sozusagen die Chance hat, das Essen auch zu mischen, richtig zu verdauen. Mhm. Wenn ich über Mengen rede, geht es aber auch darum, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Proteine, wie viel Fette grob isst man. Viel zu viele Menschen essen ja zu viel, sage ich jetzt mal, Weißmehl. Mhm. Ein gutes oder ein klassisches Beispiel ist immer die Pasta am Abend. Spricht überhaupt nichts dagegen. Aber wenn ich jetzt Pasta esse und mir zum Beispiel nur ein bisschen Tomatensauce darüber gebe, dann habe ich in der Regel eigentlich nur Kohlenhydrate da drinnen. Das heißt, da fehlt mir das Protein, da fehlt mir das Gemüse. Da wäre sozusagen die einfache Regel, schau, ist die Pasta, 2/3 davon muss Gemüse sein und nicht ein bisschen Tomatensauce, sondern wirklich Gemüse, und 1/3 kann dann eben auch die Teigware sein.
Ich persönlich bin so ein Mensch, ich esse abends gerne Salat. Da wird mir schon immer, sagen Menschen schon immer irgendwie, das ist doch schwer verdaulich oder sowas, dass das schon irgendwie nicht gut sei. Aber ich muss nicht so viel warm essen und deswegen mache ich es gerne, mir dann abends einen Salat mit kleinen warmen Komponenten, zum Beispiel einem gekochten Ei dazu oder irgendwie dazu gebratenen Spargel oder irgendwie sowas. Was würdest du da jetzt als ayurvedische Ernährungsberaterin zu meinem teilweise warmen Salat am Abend sagen?
Das hört sich gar nicht so schlecht an.
Yes!
Aber, und jetzt kommt das Aber, das hängt von deiner Verdauungskraft ab.
Ja.
Also viele vertragen eben den Salat, das Rohe, nicht mehr so gut am Abend. Und deshalb sagt man oft ab 16 Uhr nicht mehr ungekochtes Essen, weil deine Verdauungskraft unter Umständen nicht mehr in der Lage ist, das zu verstoffwechseln.
Vielleicht habe ich ihn trainiert langsam auf.
Nein, es gibt Menschen, die haben einen sehr guten Stoffwechsel. Ja. Die können ganz viel, wo alle immer sagen, um Gottes Willen, was ist der eben die ganze Zeit und ist trotzdem gesund. Der ist in der Lage, das Essen, das er zu sich nimmt, für sich verfügbar zu machen. Und das ist eine ganz wichtige Komponente im Ayurveda, die Verdauungskraft, der Stoffwechsel. Wir sagen Agni dazu.
Okay.
Wenn du kannst das beste Biogemüse essen, wenn du aber nicht in der Lage bist, das für dich nutzbar zu machen, also zu verstoffwechseln, bringt es dir überhaupt nichts. Das heißt, der Satz, du bist, was du isst, gilt im Ayurveda nur bedingt. Wir sagen, du bist, was du verstoffwechselst.
Okay.
Weil jede Zelle in deinem Körper war einmal Nahrung. Also die Welt besteht aus Nahrung.
Ja. Aber genau, und da spielt dann, glaube ich, vermutlich wieder das zusammen, was du am Anfang gesagt hast, dass man so ein bisschen den Mensch auch sehen muss und kennenlernen muss, wie funktioniert eigentlich dessen Stoffwechsel.
Genau.
Was tut dem gut, was tut dem nicht gut, um dann eben zu schauen, kann der abends noch seinen Salat essen?
Oder eben nicht.
Oder eben nicht, genau.
Weil wenn du zum Beispiel den Salat isst und danach, sag ich jetzt mal, Blähungen bekommst, dann ist es ein Zeichen dafür, dass dein Organismus das eben nicht verdaut. Ja? Und dann würde ich sagen, ja, dann eher das gekochte Essen am Abend. Aber wenn du sozusagen einen kleinen Salat hast oder mittags, ist auch immer gut, einen kleinen Seitsalat zu essen. Aber was viele Frauen ja machen, dann mittags einen großen Salat und haben oft nicht die Verdauungskraft, dann wirst du danach müde oder hast eben Darmbeschwerden. Dann ist das alles ein Zeichen dafür, dass deine Verdauungskraft nicht so gut ist, dass in der Kombination, wie du das gegessen hast,
gut
zu verdauen.
Für dich ist.
Genau.
Okay. Du warst aber noch bei den Regeln.
Genau.
So.
Also wir hatten die Menge, wir hatten das Frische, wir hatten das Regionale.
Genau.
Trinkverhalten spielt eine Rolle. Wir sagen auch, versuche nur kleine Mengen während des Essens zu trinken. Denn wenn du, ich komme aus Bayern, da bekommt man immer einen halben Liter Apfelsaftschorle und den auch noch kalt oder ein Bier mittags zum Essen dazu. Das ist kontraproduktiv, weil das die Magensäure verdünnt. Und wenn es kalt ist, muss der Magen das auch erstmal aufwärmen. Das heißt, er muss viel Energie in Aufwärmen verwenden. Also dein System muss Energie in Aufwärmen verwenden, damit die Enzyme überhaupt arbeiten können. Und deshalb sagen wir, also kurz vor dem Essen, kurz nach dem Essen sollte man idealerweise gar nicht trinken. Beziehungsweise, wenn man das nicht kann oder nicht möchte, in kleinen Schlucken und dann auch nicht eben kalt, sondern so Raumtemperatur.
ich hake nochmal ein. Was hat es jetzt mit meinem warmen Zitronenwasser am Morgen auf sich?
Auf die Frage habe ich gewartet.
Gut.
Also wir empfehlen tatsächlich als Morgenroutine mit einem Glas warmen Wasser zu starten. Und zwar aus dem einfachen Grund, Wärme öffnet Gefäße. Das heißt, du kannst die Nahrung, die du dann mit deinem Frühstück isst, tatsächlich besser verstoffwechseln. Und es ist ein Ausgleich auch schon. Wir verlieren ja Feuchtigkeit in der Nacht. Also es gleicht auch deine Feuchtigkeitsverlust aus. Auch Wasser muss man im Übrigen verdauen und verstoffwechseln. Aber das ist das Einfachste. Das heißt, da kann man dem Körper sozusagen so ein bisschen signalisieren, hallo wach, auf eine sehr sanfte Art und Weise zu sagen, du pass auf, da passiert jetzt gleich was, fang mal an zu arbeiten. Ja, das, okay. Das heißt, es bereitet den Körper sozusagen drauf vor, auf den Tag. Und dann kann man natürlich anfangen, das noch zu verstärken, indem man andere Stoffe damit dazu gibt. Also du nimmst jetzt die Zitrone, das heißt, der saure Geschmack regt die Verdauungsenzyme auch an.
Okay.
Das ist gut auch für die Verdauung. Man könnte auch, manche geben ja dann auch noch Ingwer, was ist viel stärker dann noch, muss man also unbedingt gar nicht machen. Wenn man gesund ist, reicht ein Glas warmes Wasser, aber wenn es einem schmeckt, kann man da ruhig auch ein bisschen Zitrone mit dazu reingeben.
Okay. Gut, weiter zu den Ernährungsregeln.
Empfehlungen,
genau.
Genau, also wir waren auch beim Trinken. Dann kann man sich auch mal anschauen, in welcher Umgebung ist man. Ja? Das ist auf deine Frage, die allererste Frage. Es hat eine Wirkung, in welcher Umgebung wir das essen, ja? Mit welcher Intention wir auch essen. Das heißt, nehme ich mir Zeit dafür? Sitze ich irgendwo, wo es schön ruhig und gemütlich ist, ja, oder ist um mich Lärm und Hektik oder esse ich vielleicht sogar im Gehen, ja, weil es nicht anders geht. Das heißt, das hat auch eine Wirkung darauf, wie wir Nahrung verstoffwechseln können, wie wir es aufnehmen können. Auch mit welcher Intention wird gekocht. Deshalb mögen wir auch alle in der Regel das Essen von unseren Müttern, ja, weil die das einfach mit Liebe für die Familie im Normalfall zubereiten. Da spielt sozusagen dieses Feinstoffliche, also dieses der Raum, das Element Raum, wieder eine Rolle, weil wir nicht nur das Element bei uns im Körper haben, wir sind ja auch umgeben von Raum. Das heißt, da gehen Informationen hin und her und ich kann Nahrungsmittel sozusagen positiver gestalten, indem ich sie mit guten Intentionen in einer aufgeräumten Küche, in einer guten Stimmung zubereite. Das wird sich auswirken auf die, die die Nahrung zu sich nehmen. Das heißt, derjenige, der es zubereitet, ist auch wichtig bei der ganzen Geschichte. Dann schauen wir uns Nahrungsmittelkombinationen an. Wir haben Kombinationen, die wir tatsächlich nicht unbedingt empfehlen, weil sie schwer zu verdauen sind. Also die Kombination von verschiedenen tierischen Eiweißen zum Beispiel.
Was wäre das zum Beispiel?
Also der Klassiker, man geht ins Restaurant, bekommt dort irgendeine Vorspeise mit Lachs und isst dann noch einen Hauptgang. Da ist dann Pulli zum Beispiel mit dabei.
Ja.
Oder ich esse mittags meinen Salat mit Pulli und dann trinke ich einen Cappuccino hinterher. Da ist dann Milch mit dabei.
Ja.
Das heißt, oder ich gehe an ein Buffet und esse wild durcheinander. Das heißt, da habe ich ganz oft eben die Kombinationen von tierischen Eiweißen oder zum Beispiel Zürichschnetzeltes. Da ist Sahne mit da drinnen und Fleisch.
Ja.
Das kann sein, wenn du eine sehr gute Verdauungskraft hast, dass du das gut verstoffwechseln kannst. Aber wenn du das eben nicht hast, dann ist es für dich schwer zu verstoffwechseln. Unabhängig davon empfehlen wir bei den meisten Menschen auch gar nicht so viel tierisches Eiweiß. Aber das ist eine andere Geschichte. Oder man würde Säure und Milchprodukte nicht kombinieren. Also wenn ich in Milch Essig reingebe, entsteht Käse. Ja, das verklumpt so. Für diejenigen, die selber Käse machen, die wissen das. Aber das passiert natürlich auch im Magen. Ja. Auch das bedeutet, dass dein Körper mehr Kraft aufwenden muss, das zu verdauen. Und deshalb gibt es, wie gesagt, Kombinationen, die wir nicht unbedingt empfehlen. Beziehungsweise eben dann wieder schauen, wie gut ist deine Verdauungskraft, kannst du das essen. Wenn du das mal isst, dann hat ja kein Mensch damit ein Problem. Ja? Mhm. Also zum Beispiel jetzt im Sommer essen ja alle gerne Mozzarella mit Tomaten. Das ist aber eine Kombination, das ist ein Milchprodukt und eine Tomate hat sehr viel Säure im Regelfall.
Okay.
Die macht eigentlich eine schwer verdauliche Mahlzeit. Das kann man versuchen, ein bisschen gegenzusteuern, indem man sagt, ja, schau, dass du eine Tomate findest, die weniger Säure hat. Gib Gewürze dazu, weil auch da, Gewürze immer helfen, sozusagen das besser
auszugleichen.
Ja. Genau, richtig. Oder auch zum Beispiel, wir sagen Milch, wenn du Milch konsumierst, ist auch die Frage, Milch, habe ich vorhin gesagt, hat viel Kaffee, ne, Schleim, ist es überhaupt gut für dich? Aber wenn es gut ist, trink es warm, um die Kälte auszugleichen von Kaffee und gib Gewürze dazu. Da sind wir dann bei der Golden Milk,
die alle trinken. Ich wollte gerade sagen, ja, gerade aktuell Golden Milk.
Genau. So. Ja. Oder du kannst Zimt dazugeben, Zimt ist wärmend, du kannst Kardamom dazugeben, Kardamom gleicht immer Schleimigkeit aus. Deshalb sind in Indien viele Milchgerichte, die süßen Sachen oft mit Kardamom gewürzt, weil okay. Kardamom diese Schleimigkeit ausgleichen kann. Da wird dann eben viel mit Gewürzen gearbeitet. Ja. Und das kann man einfach allen empfehlen, so viel Gewürze wie möglich, weil Gewürze nicht nur geschmacklich interessant sind und uns viel Geschmäcker sozusagen liefern können, die wir vielleicht nicht auf dem Teller haben. Ich habe gesagt, für mich bedeutet ein glückliches, gutes Essen, wenn alle Geschmacksrichtungen auf dem Teller sind. Das kann ich über Gewürze machen. Da muss okay. ich mir vielleicht gar nicht so viel überlegen, habe ich jetzt einen bitteren Geschmack oder einen astringierenden Geschmack dabei. Das mache ich dann über Gewürze. Also das heißt, die liefern mir den Geschmack, aber sie sind eben auch in der Regel alle verdauungsfördernd.
Okay.
Genau, deshalb arbeiten wir viel mit Gewürzen. Ja. Muss aber nicht immer indisch sein, das ist ganz wichtig. Diese Grundprinzipien gelten für jede Küche. Also ich kann das in die europäische, italienische, was auch immer Küche einfach transformieren. Dann nehme ich einfach die Gewürze, die bei mir vor der Haustür sind. Und bei uns ist es dann eben Petersilie, ja. Schnittlauch, ja. Oregano, diese ganzen Sachen. Ja. Genau. Also Kombinationen ist ein Thema. Und dann ist es zum Schluss eben, wie gesagt, auch schaffe ich das, mich individuell sozusagen richtig zu ernähren. Mhm. Ja? Und dafür brauchst du dann eben den Ayurveda-Spezialisten, der dir dann vielleicht ein bisschen hilft, deine Konstitution einzuordnen, der dir hilft, sozusagen deine Disbalancen, die vielleicht bestehen, richtig einzuordnen, damit du selber dann zu Hause beobachten kannst und lernen kannst, wie du isst. Ein Thema ist noch Vielfalt. Mhm. Also hast du alle Farben auf dem Teller? Hast du alle Geschmäcker auf dem Teller? Hast du alle Konsistenzen? Ja? Also hast du was dabei, was du kauen musst? Hast du was dabei, was du sozusagen schlucken kannst? Deshalb, wenn du kochst, ist das auch interessant, mal zu schauen, okay, wie vielfältig ist du da? Oder bist du da auch in deinen Lebensmitteln sehr einseitig unterwegs? Mhm. Also isst du alle Lebensmittelgruppen, die auch verfügbar sind? Viele sind da sehr eingeschränkt dann tatsächlich, wenn man sich es mal genau anschaut.
Okay.
Also eine Übung, die ich immer wieder mal mit Klienten mache, sage ich einfach, schau dir einfach an, was auf deinem Teller liegt, ja? Schau dir die Farben an, überleg dir, hast du alle Geschmacksrichtungen auf deinem Teller? Das reicht oft schon, ja.
Wenn ich jetzt so höre, wenn du erzählst und was du erzählst, denke ich mir so, das hört sich für mich so an, als wenn so ein paar ganz auch, ich sag mal jetzt wissenschaftliche, aber auch so ganz viel ernährungstheoretische Dinge zusammenkommen mit so einer Philosophie, die da irgendwie hintersteht, mit Grundannahmen und man das so ein bisschen miteinander einfach kombiniert hat, was man beobachten kann, was man sehen kann, was man an sich selber merkt. Aber eben das, was du jetzt auch in Bezug auf eben Empfehlungen oder sowas gesagt hast, habe ich das Gefühl, das ist ja auch sehr, so sehr on the nose, so dass man die verschiedenen tierischen Eiweiße nicht kombiniert. Wenn du das so erzählst, denke ich mir so, ja, ergibt schon auch eigentlich Sinn. Also, so nehme ich das jetzt von dir wahr, von dem, was ich höre über ayurvedische Ernährung und eben den Empfehlungen, aber auch den Grundannahmen von Konstitutionen und dem, was eben auch ein Mensch in seiner Konstitution, aber eben auch in seiner Ernährung dann ausmacht.
Genau, also der Ayurveda basiert ja auf Beobachtung. Mhm. Ja. Es ist ja ursprünglich keine, wie wir wissenschaftlich verstehen, hinterlegte Wissenschaft. Wir nennen es die Wissenschaft vom Leben, aber heutzutage muss man ja das mit Studien alles beweisen. Das hat man ja natürlich das ist ja 3000 Jahre altes Wissen.
Ja.
Da hat man natürlich beobachtet, ja. Und deshalb ist es richtig, ja. Man hat aus Beobachtungen Rückschlüsse gezogen. Und wenn man eben selber sich gut beobachtet, kann man schon ganz viel für sich selber tun. Ja? Man muss dann nur intellektuell dann auch in der Lage sein, das sozusagen umzusetzen. Ja? Das Erkennen ist das Erste. Und das ist die Schwierigkeit in der Ernährung. Wenn man dort mit Menschen arbeitet, die müssen tatsächlich unter Umständen ihren Lebensstil ein bisschen anpassen.
Okay.
Und das ist viel schwieriger, als einmal die Woche, sage ich jetzt mal, sich auf eine Liege zu legen, einen Termin zu machen und der Therapeut macht dann eine Abreibung oder eine Einölung oder eine Massage. Das ist relativ einfach, ja. Aber wenn ich dann sage, so, und jetzt musst du idealerweise, schau doch mal, ob du das weglassen kannst. Schau doch mal, ob du frischer kochen kannst. Dann fängt die Arbeit an.
Wie aber immer die Herausforderung ist bei so Ernährungsthemen, man hat so seine Routinen und man hat so seine Form irgendwie auch gefunden, mal intuitiv, mal durch bestimmte Umstände geprägt und dann davon sich wieder wegzuentwickeln oder bewusst zu entscheiden, ich mache es jetzt anders und ich setze es auch wirklich anders um, dass das dann meistens die größte Herausforderung
das
ist.
Das ist tatsächlich so, ja. Und da ist dann eben viel auch Psychologie im Hintergrund mit dabei. Wie unterstütze ich sozusagen jemanden, diese Änderungen auch dauerhaft umzusetzen? Mhm. Weil viele fangen dann an, und dann, das merke ich ja bei mir selber auch, ja, dass man genau weiß, das wäre gut, das wäre nicht so gut. Und das macht ja überhaupt nichts aus, wenn ich mich mal nicht so ernähre, ja, meinem Dosha entsprechend. Davon werde ich weder krank noch sonst irgendwas. Worst case habe ich dann mal einen Abend lang irgendwelche Verdauungsproblematiken. Ja. Aber das ist es dann auch. Ja. Dafür hatte ich einen netten Abend mit Freunden und das ist ja vielleicht auch gut. Ja.
Absolut.
Die Frage ist halt, schaffe ich das immer wieder sozusagen zurückzugehen?
Ja.
Das ist die Kunst. Und deshalb würde ich also auch allen raten, sich nicht zu viel vorzunehmen, sondern in kleinen Schritten anzufangen. Und wenn ich merke, dass mir das gut tut, dann bleibe ich auch in der Regel dabei.
Ja. Ja.
Also es ist dann oft so, dass mir Klienten sagen, wenn ich dann im Urlaub bin oder unterwegs bin und das dann nicht so einfach hinbekomme mit meinem Glas warmen Wasser, dann habe ich schon das Gefühl, es fehlt mir was. Und wenn ich das höre, ja, dann weiß ich, okay, also da ist der erste Schritt gesetzt und dann kann man darauf aufbauen. Ja.
Ja. Wir haben jetzt schon eine ganze Weile gesprochen und sind, glaube ich, noch nicht mal annähernd bei allem gekommen, was man noch zur Ernährung und Thema Ayurveda sagen könnte. Aber wir sind zeitlich schon so ein bisschen ans Ende gelangt. Bevor wir schließen, gebe ich meinen GästInnen immer noch gern die Möglichkeit, 2, 3 gute Gedanken oder auch ganz konkrete Tipps. Wir haben eben schon ganz viel gehört, aber trotzdem nochmal so 2, 3 ganz konkrete Tipps an die HörerInnen weiterzugeben. Und das wäre jetzt quasi für dich nochmal die Möglichkeit, das Mikrofon frei zu nutzen, was du den HörerInnen mitgeben möchtest in Bezug auf Ayurveda und Ernährung.
Also ich glaube, man sollte, wenn es um Ernährung geht, sich auch nicht stressen damit. Ja, ich habe jetzt viel erzählt und es hat sich vielleicht auch kompliziert angehört. Wirklich mit Kleinigkeiten anfangen, denn sobald Ernährung Stress wird, ist es auch nicht gut. Wir haben ja, oder ich habe vorhin gesagt, ja, es hat auch viel damit zu tun, wie ich selber mit Nahrung umgehe. Also wenn Nahrung mich stresst, dann lieber so essen, wie man vorher gegessen hatte. Das heißt, wirklich schauen, was kann ich in mein persönliches Leben integrieren. Ja? Wenn ich 3 Kinder zu Hause habe, einen Beruf und keine Ahnung, was mache und ich komme daher und sage, jetzt musst du alles frisch kochen und das verursacht Stress, dann macht das keinen Sinn. Ja? Dann muss man sich einfach überlegen, das wäre das Erstwichtigste. Oder es ist erst Beste, sage ich jetzt mal, aber was wäre das Zweitbeste? Ja? Und dann ist das auch gut. Und wenn das Zweitbeste nicht geht, dann mache ich das Drittbeste. Also das wäre mal grundsätzlich vielleicht das. Und dann, wie gesagt, so diese ganz einfachen Sachen. Einfach mal drauf schauen, habe ich alle Geschmacksrichtungen? Das haben nämlich die meisten Leute nicht. Ja? Wir essen hier im Westen viel zu wenig Bitterstoffe. Wir essen wenig zusammenziehend, also astringierende Nahrungsmittel.
Was wäre das als Beispiel einfach?
Quitte hat zum Beispiel. Oder wenn man sich vorstellt, das heißt jetzt nicht, dass jeder grüne Banane essen soll, aber wenn man sich eine grüne Banane vorstellt, dann passiert hier hinten im Gaumen passiert etwas. Das zieht sich so zusammen. Mhm. Ne? Das ist astringierender Geschmack. Da gibt es auch gar nicht so viele Nahrungsmittel, die das tatsächlich haben. Da sind aber Gewürze wieder gut, weil Gewürze haben das zum Teil.
Okay.
Ja? Und nur wenn ich es schaffe, alle Geschmacksrichtungen zu essen, habe ich auch im Mund sofort alle Enzyme. Das heißt, es hilft mir bei der Verdauung und ich werde auch schneller satt. Deshalb rate ich allen, sich mal mit Geschmack zu beschäftigen. Also wenn wir in der Ausbildung sind, wir machen fast einen Tag lang nur Geschmäcker.
Ja? Okay.
Das heißt, die Leute müssen wirklich dort mal essen, wenn ich Zucker esse, also ganz gezielt süß, was passiert im Mund? Und dann merken alle, okay, es kommt Feuchtigkeit und es kommt Schleimigkeit. Ja? Und so kann man sich so langsam über die Geschmäcker in den Ayurveda hineinarbeiten.
Okay, vielen Dank. Wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, das ist die Spitze vom Eisberg sozusagen. Wir sind nur ganz, sind quasi nur mit dem Zeh so ein bisschen in das Thema eingetaucht. Und es gäbe, glaube ich, noch ganz, ganz viel zum Thema zu entdecken und zu erfahren. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig geworden. Und genau, aber zum Abschluss möchte ich dich trotzdem noch fragen, wie es dir jetzt geht.
Ja, gut. Also mir geht's gut, ja. Ich war nicht aufgeregt, ja, aber es war für mich jetzt eine neue Situation. Mhm. Ich habe das auch noch nie gemacht. Und die Stunde ist jetzt wahnsinnig schnell vergangen. Mhm. Also von dem her vielen Dank dafür auch.
Liebe Alexandra, ich danke dir, dass du da warst. Ich fand es mega, mega spannend, ganz viel von dir zu hören und zu erfahren. Und genau, vielen lieben Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.